willkommen zum Infolora am Freitag. Es ist jetzt 18 Uhr und wir beginnen mit den Kurznews. Die erste Kurznews ist von barrikade.info mit rassistischen Traditionen brechen. Am letzten Freitag, 17. August 2018, versammelten sich 600 bis 800 Menschen im Basler der Wetterpark, um in einem Solidaritätsmarsch zum Wettinger Platz zu ziehen. Die Solidarität galt zweien Basler Fasnachtsklicken, die unter Druck geraten waren, da sowohl ihre Namen als auch ihr Vereinslogo rassistisch sind. In diesem Menschenauflauf befanden sich organisierte Neonazis wie Tobias Steiger von der PNOS oder rechte Hooligans. Größtenteils handelt es sich aber um eine Art Volksfest des konservativen Teils der Fasnacht. Der Marsch setzt sich wohl aus Menschen zusammen, die ernsthaft glauben, dass Rassismus nicht mehr rassistisch ist, wenn er Tradition hat. Und aus jenen, die denken, dass Rassismus ganz in Ordnung ist, wenn er Tradition hat. Dieser Marsch ist Ausdruck tief verankerter rassistischer und kolonialer Denkmuster. Es ist der Abwehrreflex eines Teils der privilegierten Mehrheitsgesellschaft. Es hat die Angst, dass die eigene Identität in Frage gestellt werden könnte. Der Marsch hatte damit zwar einen rassistischen Hintergrund, er ist aber dennoch deutlich von einer Pegida-Demonstration zu unterscheiden, welche einen politischen Programm auf die Straße trägt. Im Kontext von überall erstarkenden rechten Bewegungen war der Marsch aber keinesfalls zu verharmlosen und verlangte nach einer klaren Positionierung. Dabei musste der Protest eine Gratwanderung machen. Es sollte einerseits klar gezeigt werden, dass es antirassistischen Widerstand gibt. Es sollte aber andererseits auch verhindert werden, dass sich die rechtsbürgerliche Masse noch stärker mit den rechtsextremen Gruppen verbindet. Deshalb wäre es falsch gewesen, dem Marsch konfrontativ zu begegnen oder alle Teilnehmenden als Rassisten zu beschimpfen. Da wir in Kürze keine große Gegendemo organisieren konnten, entschieden wir uns für folgende Aktionsform. Im Vorfeld des Marsches wurde auf dessen Route geflyert. Entlang der Route wurden Transpis aufgehängt. Gegen Ende wurde der Marsch von etwa 100 Personen mit einem Transpi mit dem Text «Mit rassistischen Traditionen brechen» empfangen. Nach einer 10-minütigen Blockade liefen wir den letzten Abschnitt der Route mit demselben Transpi vorweg und gingen dann zum Hirscheneck. Hier warten wir das Ende der Kundgebung ab. Das Hirscheneck ist eine Kollektivkneipe, die in der Vergangenheit immer wieder Ziele von rechten Angriffsversuchen war und musste beschützt werden. Die Befürchtung bestätigte sich. Als der offizielle Anlass beendet war, näherten sich zweimal Gruppen rechter SchlägerInnen dem Hirschi. Dort mussten sie aber feststellen, dass die rund 80 Personen sich nicht einschüchtern ließen. Im Gegenteil. Mit lauten Rufen und entschlossenen gemeinsamen Auftreten konnten wir den etwa 10 bis 20 rechten Hooligans zeigen, dass wir ihnen die Straße auch an einem solchen Tag nicht überlassen würden. Trotz der Kurzfristigkeit der Ereignisse konnten wir also Schlimmeres verhindern. Wir konnten inhaltliche Kritik an dem Marsch anbringen und dem Versuch von Rechtsextremen, den Auflauf zu nutzen, erfolgreich entgegentreten. Angesichts der Entwicklung in Europa und der jüngsten Serie rassistischer Übergriffe in Basel sollten wir den vergangenen Freitagabend aber auch sehr ernst nehmen. Wir sollten ihn als Anlass nehmen, die antifaschistische Selbstorganisierung schneller voranzutreiben. Das war's mit den Kurznews für heute und es geht gleich weiter mit dem ersten Song. Und der Song ist von Ryan Harvey. Also nochmal, Ryan Harvey, Pray With Your Legs, passend zum Thema der heutigen Sendung. Und ihr hört nachher gleich, um was das es da genau geht.
Frederick Douglass sat on the plantation looking at the iron chains. Spent his days and nights just praying for that mythical massive change. Well, he prayed and he prayed and he prayed, but he never got away. He prayed and he prayed and he prayed, but he never got away. One day he made the move, headed for the trees, running faster than he ever did. When he made it up north to relative safety, he retold his tale like this and said, I prayed and I prayed and I prayed, but I never got away. I prayed and I prayed and I prayed, but I never got away. Till I prayed with my legs. Well,
a tired soldier stared up north toward all impending doom. Thinking about the dead, just wishing to God for a day when he would come back home. Well, he prayed and he prayed and he prayed, but he never got away. He prayed and he prayed and he prayed, but he never got away. Well, finally it hit him on a 2-week leave like a hard slap in the face. Headed out to Okinawa one night, never came back to base. Well, he prayed and he prayed and he prayed, but he never got away. He prayed and he prayed and he prayed, but he never got away. Till he prayed with his legs. Well, down in NAFTA country, where the resources are up for sale, the farmers were getting squeezed dry by the hands of Northern Capital. Where they prayed and they prayed and they prayed, but they never got away. They prayed and they prayed and they prayed, but they never got away. Well, when the farmers gathered in the jungle shade to design a key that fit, well, 10 years later they hit the streets armed and that was it. Well, they prayed and they prayed and they prayed, but they never got away. They prayed and they prayed and they prayed, but they never got away. Till they prayed with their legs. Well, you can pray in the morning, you can pray at night, and keep waiting for the mighty hand. But you can answer your own prayers if you shake the fear and take a stand. Well, some pray with union, some pray with guns, some pray a million deep. Well, some pray with their machetes, and they pray out in the streets. Pray, gotta pray, gotta pray, gotta pray with your legs. Well, if you pray, gotta pray, gotta pray, gotta pray with your legs.
Nein, überhaupt nicht. Also meine Eltern, ich bin nie mit meinen Eltern in die Kirche und so und ich glaube auch nicht an Gott. Also ich bin wohl nicht christlich sozialisiert. Hey, du warst doch in Israel. Erzähl mal, wie war das?
Ja, es war voll schön. Das Meer war mega schön. Und was ich voll, voll krass fand, die Leute waren alle so religiös. Stell dir vor, das ist voll anders als hier. Weißt du, am Samstag, da hatten alle Läden zu. Fand ich schon ein bisschen krass.
Also so wie hier am Sonntag.
Ja, weiß auch nicht. Nein, das ist vielleicht schon ein bisschen anders, oder? Weil am Sonntag haben wir überall, also ja, weiß auch nicht.
Ich bin muslimische Anarchistin.
Oh, was?
Wie geht das? Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat.
Herzlich willkommen zum Hauptteil von Infolora. Wir werden uns diese und nächste Woche ein bisschen mit dem Marsch fürs Leben, der ja Mitte September stattfindet, beschäftigen. Und in der Sendung heute geht es um christliche Mehrheitskultur. Und vielleicht klingt das jetzt für einige ein bisschen merkwürdig, was das mit dem Marsch fürs Leben zu tun hat. Aber als wir uns für die Sendung vorbereitet haben, ist uns ziemlich schnell so in den Sinn gekommen, dass es oft so was gibt wie so eine sehr starke Fremdzuschreibung von diesen christlichen Fundis, die natürlich auch mega scheiße sind, aber die haben trotzdem was zu tun mit dem Leben von den meisten Leuten, die hier sozialisiert worden sind, und über das wollen wir ein bisschen mehr reden heute. Und da haben wir so drei Themenbereiche. Das erste wäre mehr so ein bisschen begriffliche Definitionen zu Religion, Kultur, Glaube. Nicht so sehr theoretisch, aber mehr so, damit wir alle vom selben reden. Dann wollten wir einen kurzen Teil machen über christliche Normen und christliche Mehrheitsgesellschaft, wo wir über unsere eigenen Erfahrungen sprechen. Und dann noch ein Blick auf die anarchistische Perspektive zum Thema, weil wir anarchistisches Infolora machen.
Ja, wir kommen zum ersten Teil, wo wir die Begrifflichkeiten zumindest in diesem Kreis klären möchten. Wir haben mal Religion, Kultur und Glaube so als wichtige Worte uns notiert. Ich finde sie extrem schwierig zu definieren. Ich würde vor allem etwas, was für mich wichtig ist zu erwähnen, ist einfach vor allem mal, dass das drei sehr unterschiedliche Bereiche sind, dass Religion nicht gleich Glaube ist, Glaube nicht gleich Kultur und umgekehrt. Das mal so als Nicht-Definition sozusagen.
Und ich glaube, das ist am einfachsten zu verstehen, wenn man sozusagen ein Beispiel nimmt. Also als Beispiel, wenn zum Beispiel eine Person sagt, ich bin Muslima, dann kann das ganz viele verschiedene Dinge bedeuten. Es kann bedeuten, dass sie einer Religionsgemeinschaft, einer organisierten Religionsgemeinschaft angehört. Es kann eine kulturelle Identität sein, es kann ein persönlicher Glauben sein und es kann auch eine Mischung von all diesen Dingen sein. Und ein Begriff, den wir, glaube ich, auch mehrmals erwähnen werden, ist christliche Mehrheitskultur. Vielleicht können wir schnell zusammen versuchen zu erklären, was wir mit christlicher Mehrheitskultur meinen.
Ja, ich denke einfach mal, Mehrheitskultur würde ich zusammenfassen als verschiedene kulturelle Bräuche, die auch als Norm angesehen werden und auch als dementsprechend als normal angesehen werden und sehr verbreitet sind in einer Gruppe, oder?
Und die aber teilweise eigentlich losgelöst sind von religiösem Glauben. Also die wenigsten Leute werden an Ostern Ostereier essen oder so diese kleinen Butter-Ostertiere kaufen, die sie an den Sonntagsbrunch, natürlich am Sonntag, hinstellen. Und diese Leute sind oft gar nicht religiös. Und trotzdem gibt es diesen kulturellen, religiösen Background davon.
Ohne dass individueller Glaube oder Überzeugung dabei eine Rolle spielt.
Trotzdem gibt es christliche Werte, die verinnerlicht worden sind und an denen auch eigene Handlungen gemessen werden.
Hast du da mal ein Beispiel im Kopf?
Ein Beispiel sind zum Beispiel religiöse Gesetzmäßigkeiten, die auch Einfluss in staatliche Gesetze finden und auch in Staaten, die sich quasi als nicht religiös bezeichnen oder gibt es halt diese religiösen Einflüsse. Und ich glaube, auch Menschen, die sich als atheistisch oder antireligiös bezeichnen würden, haben immer noch diese Werte verinnerlicht und handeln nach diesen Werten.
Ich glaube, es ist so wie so ein Netz, das so unsichtbar in der Gesellschaft ist, das Normen und Werte vorgibt. Und es fällt erst auf, wenn man sozusagen einer anderen Kultur ganz oder teilweise angehört, wie es da zu Brüchen kommt, weil man nicht Teil der Mehrheitskultur ist und das, was halt als normal angesehen wird, auch oft nicht benannt wird als christliche Dominanz oder Mehrheitskultur. Mhm. Es ist einfach normal. Und das führt auch zu vielen Ausschlüssen und Hierarchien. Und das ist das, was eigentlich daran schwierig ist.
Ich denke, darin liegt auch ein bisschen unsere Motivation für diese Sendung, diese Dinge einfach mal sichtbar zu machen, um sie dann je nachdem auch dekonstruieren zu können, aber einfach überhaupt das mal ins Bewusstsein zu rufen, was es da überall gibt.
Und ich glaube, ein Teil halt unserer Geschichte, gerade in Europa, ist auch, dass halt diese christliche Mehrheitskultur auch was mit Christianisierung und Kolonialisierung zu tun hat. Und da kommen dann auch noch so viele andere Themen rein, wie zum Beispiel Rassismus. Also ich glaube, man kann wie einen Rassismusdiskurs nicht trennen von christlicher Mehrheitskultur und Sozialisierung. Und es wird oft sehr schnell komplex und darum wird es vielleicht auch oft ausgeblendet.
Wir haben noch nicht so richtig eine Definition gegeben für Religion, Kultur und Glaube. Und das wollen wir jetzt mal einfach versuchen. Ich würde einfach mal anfangen und sagen, was ich dazu glaube. Und dann könnt ihr ja sagen, was ihr anders glaubt. Für mich hat Religion viel mit einer Gemeinschaft zu tun und auch mit einem geschriebenen Religionsverständnis und einer Bibel, einem Koran, einer Tora oder einer anderen religiösen Schrift. auf die sich bezogen wird und die Organisation sozusagen, die dann sich um diese Schrift entwickelt. Kultur hat für mich viele Einflüsse und wird halt von den Menschen und einer Geschichte geprägt, hat oft auch religiöse Einflüsse, oft auch verschiedene religiöse Einflüsse, die dann in einer Kultur sozusagen zusammenkommen. Zum Beispiel hat eine europäische christliche Kultur, glaube ich, auch viele heidnische Einflüsse und Einflüsse von Naturreligionen, die halt übernommen wurden, um Menschen missionieren zu können. Und Glaube bezieht sich auf einen sehr persönlichen, also es ist ein sehr persönlicher Glaube, und ich glaube, das ist ein persönliches Gedankenkonstrukt und vielleicht eine spirituelle Bindung zu entweder einem Gott oder mehreren Göttern oder der Umwelt, oder es kann irgendwie alles sein. Aber es ist auf jeden Fall persönlich.
Ich hatte in meinem Kopf auch eher so ein Bild, also erstens, dass die gar nicht so klar voneinander abgegrenzt sind, sondern dass es mehr so Kreise sind, die sich alle auch sehr fest überschneiden. Und für mich hat aber Religion schon auch sehr fest so was eher Institutionelles, Strukturelles, das irgendwie auch so ein bisschen fester vorgeschrieben und definiert ist. Vielleicht nicht unbedingt schriftlich, es gibt ja auch die Religionen, die haben keine schriftlichen Dokumente und es ist alles mündlich, aber es sind wie so Regeln und Gesetze, die irgendwo festgelegt sind, auch da drin, und Traditionen. Und Kultur, finde ich, hat das auch so ein bisschen, aber hat noch ganz viele andere Bezugspunkte. Eine kulturelle Sozialisierung ist ja nicht nur eine religiöse Sozialisierung, sondern auch eine Gender-Sozialisierung und ganz viele andere Arten von kultureller Sozialisierung beinhaltet irgendwie mehr. Und beim Glaube, ja, dachte ich auch, dass das was sehr Individuelles ist, die wirklich jede Person sehr anders lebt und danach handelt.
Also ja, Glaube, da bin ich auch voll, sehe ich das gleich, für mich ist das einfach eine individuelle Überzeugung oder was auch immer. Jetzt bei der Religion, ich weiß nicht, ob es für mich im Wortgebrauch gebunden ist an so eine Schriftlichkeit von diesen Regelwerken, sondern einfach wieder, ähnlich wie Glaube, aber einfach auf eine Gruppe übertragen. So dieses Gruppenaspekt finde ich wichtig bei der Religion. Ich weiß es nicht, ob ich eine Gruppe von Menschen schon als eine religiöse Gruppe bezeichnen würde, wenn die sich einfach in ihrer Spiritualität eine Gemeinsamkeit zulegen, das aber nicht aufschreiben oder irgendwie das nicht super fix ist. Und bei Kultur, das ist überhaupt keine allgemeingültige Definition, aber da denke ich schnell auch irgendwie an gewisse materielle Dinge oder ökonomische Beziehungen oder so. Aber es ist extrem verfließend für mich mit Religion. Also wenn ich die zwei Dinge versuche voneinander abzutrennen, scheitere ich schnell.
Und gleichzeitig können sie aber auch für sich alleine stehen, oder? Voll. Ich glaube, das ist so dieser Punkt von, dass eine Person sich sehr wohl, sehr kulturell, zum Beispiel jüdisch fühlen kann und absolut nicht an Gott glaubt und religiös ist. Mhm. Also es gibt gleichzeitig eine ganz starke Trennlinie, als auch halt diese Überschneidungen.
Genau, oder gleichzeitig kann eine Person auch sehr gläubig sein, aber die Institution, die religiöse Institution, die zu diesem Glauben gehört, ablehnen.
Und ich habe auch das Gefühl, dass bei Kultur ist das der Teil, wo wir vielleicht am wenigsten Wahl haben, wie das sich sozusagen in uns festsetzt, im Gegensatz zu Glaube und Religion, in Bezug auf unsere Identität. Von wo wir dann zu dieser christlichen Mehrheitskultur kommen, oder? Dass die meisten Leute in so einem Kontext groß geworden sind, aber das gar nicht so ein bewusster Vorgang ist, der mit Glaube oder Religion zu tun hat.
Was mir gerade noch einfällt, ist, ich habe gerade daran gedacht, Religion, Kultur, Glaube, inwiefern wird das in verschiedenen Religionen oder Kulturen wie als eine Einheit wahrgenommen oder eben nicht? Und da habe ich an unser Gespräch gedacht, wo wir wie auch merkten, ja, sobald etwas als Norm angesehen wird, wird es oft erstens nicht als das anerkannt, sondern es ist ja eben normal und deswegen aber auch schnell in seinen Einzelheiten auch mehr differenziert, wo ich das Gefühl habe, eine Person, die sich in ihrer Religion als nicht christlich in Zürich bewegt, muss viel schneller damit rechnen, dass die Leute gleich, aha, diese Religion, gleich diese Kultur, gleich dieser Glaube, tschak, tschak, tschak. Mhm. Dass das wie so vereinheitlicht gesehen wird und eine Komplexität abgesprochen.
Ja. Weiter geht's nun mit einem Song. Der Song ist von Daniel Kahn and the Painted Bird, ein jüdischer Künstler, der sich sehr gut mit christlicher Mehrheitskultur auskennt und wie es ist, darin zu leben, wenn man nicht der christlichen Mehrheitskultur angehört. Und der Song von Daniel Kahn heißt Freedom is a Verb.
A war with drones, you can fight a war with loans, you can fight a war with gas or cans of paint. But don't you realize that the game is compromised if you think that this is something that it ain't? We got images of murder that don't manage to disturb an international order that is bordering absurd. And no one gets the freedom they were told that they deserve till they realize that freedom's not a noun. It's a verb, it's a verb. Freedom is a verb, something never finished, never done. It's something you must make, it's something you must take, it's something you must constantly become. Well, this weekend revolution, it's a radical inclusion. It's a holiday of popular revolt. It's the social interaction of inconsequential actions using faces to replace a silent vote. But lower pay and higher rents, another kind of violence, the violence of silence and of greed. It's the violence of feeling your irrelevance, revealing every way in which you never will be freed. It's a verb, an action and an urge, as fertile as the barrel of a gun. And it happens out of need, it's a fire and a seed, and its terrible potential has begun. Constantly in jeopardy, it's something you must loyally defend. But isn't it demeaning when your well-intended meanings mean your means will have to justify your ends? So improvise a barricade of furniture cascading as a carnival of helmets in the flood. For the bottles can be filled with either gasoline or lager or detergent that'll wash away your blood. It's a verb, freedom is a verb. Something never finished, never done. It's something you can fake, and it's something that'll break if it ain't something that you constantly become. It's a verb, an action and an urge, as fertile as a barrel of a gun. And it happens out of need, it's a fire and a seed, and its terrible potential has begun.
Wir wollten auch noch so ein bisschen über uns, unsere eigenen Erlebnisse und konkrete Beispiele betreffend dieser christlichen Mehrheitskultur und christlichen Normen reden, so wie wir das merken in unserem Leben und was das überhaupt mit uns zu tun hat, um genau das ein bisschen aufzubrechen von diesen christlichen Fundis, die so nichts mit uns zu tun haben oder haben sie was mit uns zu tun?
Ja, das Erste, voll simple, das mir einfällt, sind so kleine Rituale im Alltag. Zum Beispiel gerade beim Liedgut oder so, so diese Kinderlieder fürs Aufstehen und Einschlafen. Eigentlich sehr schöne Rituale, muss ich weit suchen, dass ich nicht-christliche Lieder finde, die verbreitet sind, die wie auch wirklich Gruppen von Kindern zusammen singen etc.
Ich glaube, ich hab ganz viele Bezüge in meinem Kopf, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass ich nicht nur christlich sozialisiert worden bin und mir das dann vielleicht auch schneller als anderen Menschen aufgefallen ist, wo es halt diese Brüche gibt von Unterschieden. Schon als ich ein Kind war, ich glaube, es hat auch voll viel so mit Festen und Traditionen zu tun. Also wenn man halt wie nicht Teil von diesem Jahreskreislauf ist, von Neujahr, Fastnacht, Ostern, 1. August, dann kommt irgendwann mal Weihnachten, dann gibt es ganz viele Brüche. Und diese Traditionen sind sehr, sehr stark auch im öffentlichen Raum sichtbar, sei es in Läden, weil Dinge dazu verkauft werden und kommerzialisiert, sei es von Dekorationen, sei es, weil alle an den Weihnachtsmarkt gehen und noch einen Glühwein trinken, wo die meisten Leute natürlich nicht an Religion denken, wenn sie sich betrinken, irgendwie am Bellevue am Weihnachtsmarkt. Aber, und wenn man dann andere Traditionen hat, dann merkt man halt, dass man nicht Teil von dieser Mehrheitskultur ist, weil man keine Karten kriegt, weil das Neujahr vielleicht an einem anderen Zeitpunkt im Jahr stattfindet. Es ist dann nichts Spezielles für die meisten Leute.
Ein Beispiel, das wir auch schon kurz erwähnt haben, war die Rechtsprechung, oder? Ich kenne mich da nicht wahnsinnig gut aus, aber ist sicher auch von dem Christentum geprägt.
Ich glaube, der größte Teil des Lebens, der sich da draußen abspielt, ist von einer christlichen Sozialisierung und vom Christentum geprägt. So. Es kommen jetzt wenige Dinge in den Sinn, wo man das jetzt nicht da auch Beispiele dafür finden würde. Also ich glaube, es ist kein Zufall. Zum Beispiel hat mir wer letztens erzählt, und das fand ich ein sehr eindrückliches Beispiel, wenn man Germanistik studiert, muss man ja all diese Bücher lesen. Und eines der Bücher auf dieser Liste ist die Bibel, weil sie sagen, wenn man die Bibel nicht gelesen hat, dann versteht man all die Literatur, die nachher kommt, hat man sehr viele Schwierigkeiten, diese Bezüge zu machen. Und man liest nur die Bibel. Und das gilt dann auch für diesen ganzen Kulturbereich oder eben das Recht. Oder, ja. Und man kann sich jetzt fragen, ja, warum reden wir überhaupt über das, oder? Also was sind sozusagen die Fallen darin oder warum ist das vielleicht problematisch? Das wäre vielleicht noch spannend, das ein bisschen auszuformulieren.
Mhm.
Ich glaube, was so eine Mehrheitskultur macht, ist, dass es so eine Norm herstellt, die völlig unsichtbar wäre. Weil ich glaube schon, dass vielleicht viele Leute ein Bewusstsein dafür haben, von einer christlich-abendländischen Geschichte und Kultur und wie das so alles passiert ist. Aber wie fest das wie den Alltag beeinflusst, die Art und Weise, wie wir miteinander agieren, wie der Staat funktioniert, tausend Dinge, das wird eher als, aus meiner Perspektive als Normalität angeschaut und nicht benannt als christliche Mehrheitskultur. Und dann gibt es wie noch, was dabei dann passiert, ist, dass es so ein anderes dann noch gibt, was aber einen anderen Stellenwert hat, weil es entweder exotisiert wird und dann sehr simplifiziert oder sozusagen als minderwertig angeschaut wird. Und darum finde ich es wichtig, darüber zu reden und gerade Menschen, die eben christlich sozialisiert worden sind, dass man das auch immer wieder klar benennt, weil es hat auch was mit Privilegien zu tun. Also es ist ein klares Privileg, in Europa christlich sozialisiert zu sein, weil du verstehst, wie die Spielregeln funktionieren, du kannst ganz viele Dinge lesen, du wirst anerkannt, deine Traditionen und Bräuche sind ganz normal und das gibt dir auch Macht. Und darum finde ich es wichtig, darüber zu reden.
Weiter geht's mit einem Song und zwar von den Petrol Girls, Touch Me Again. Das ist von einem Album, das heißt Talk of Violence, wo es sehr viel um Selbstbestimmung über unsere Körper geht.
Cut, cut, cut it out.
Das war Petra Girls mit Touch Me Again. Und jetzt geht's weiter mit unserer Sendung zum Marsch fürs Leben, wo wir heute speziell über christliche Sozialisierung reden.
Gut, du hast gerade von Macht und Privilegien gesprochen. Dann würde ich jetzt gerne mal den Übergang machen auf unseren dritten Aspekt, nämlich eine anarchistische Perspektive und anarchistische Kritik an der christlichen Mehrheitsgesellschaft. Was für mich wichtig ist, ist nicht nur eine Kritik an der christlichen Religion, sondern am Monotheismus selber, also quasi dem Glauben an einen Gott, weil oft, wenn dann über andere Religionen gesprochen wird, wird dann irgendwie dann an Islam gedacht und ans Judentum. Und diese Religionen haben halt den Glauben an einem Gott gemeinsam. Ich finde es wichtig mitzudenken, dass es halt andere Religionen gibt und andere Kulturen gibt, wo es auch in Europa indigene Kulturen und Religionen gab, die sozusagen dann vom Christentum vertrieben wurden oder auch teilweise halt integriert wurden in den christlichen Glauben, was zum Beispiel die Zeit vom Weihnachtsfest angeht oder andere Feste.
Ich bin voll einverstanden mit deiner Kritik an der monotheistischen Religion oder den Institutionen, auch die dahinter sind, und auch den Ideen. Aber ich glaube, dass ich es wichtig finde, da eine sehr differenzierte Kritik zu haben, weil ich glaube, es gibt zwei verschiedene Dinge, die dann passieren. Das eine ist, dass man mega schnell in so eine Richtung von kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat fällt, wo man dann nur diese monotheistischen Religionen anschaut und die alle auch mit dem Christentum gleichsetzt. Und ich finde, dass das Christentum schon noch eine spezielle Stellung hat von diesen monotheistischen Religionen, aufgrund von dieser starken Missionierung und Kolonialisierung, die so stark verbunden ist mit dem Christentum, die halt schon sehr viel Unterdrückung in der Welt geschaffen hat. Und dann auch im Kontext von heute, da sowohl Antisemitismus als auch antimuslimischer Rassismus sehr weit verbreitet sind und dass man da wie die Dinge nicht zu einfach macht, sondern diese Komplexität auch innerhalb der monotheistischen Religionen anerkennt.
Ja, ich finde, du hast da voll recht und springt mich auf das weitere spannende oder auf einen weiteren spannenden Aspekt, nämlich dass die meiste anarchistische Kritik an Religion auch aus einer christlichen Perspektive kommt, wo wir gerne auch noch drüber reden können.
Was ja auch ein bisschen absurd ist, weil es ja die anarchistische Geschichte ohne jüdische Kultur unvorstellbar ist, weil die anarchistische Geschichte sehr geprägt ist von jüdischer Kultur, nicht von Religion, aber von Kultur zum Beispiel. Und ich finde, das zeigt halt auch diesen Bruch dann wieder auf, dass auch diese Trennung wichtig ist.
Ja, ich glaube, wir könnten lange über die Unterschiede zwischen Christentum und Judentum reden, wo das Christentum halt eine viel stärkere Hierarchisierung hat und viele der heutigen Nationalstaaten auch klar religiös legitimiert worden sind durch die katholische Kirche. Sowohl in Europa als auch in Afrika und Südwestasien, sowie halt auch der Gedanke einer herrschenden Person, die halt dann auch einer herrschenden Person oder Institution, in dem Falle halt dem Staat, wo auch eine christliche Idee ist.
Und ich stelle mir dann schon auch die Frage, ja, was bedeutet das für unsere eigenen anarchistischen Perspektiven und Diskurse, oder? Und für mich bedeutet das zum Beispiel, dass ich es wichtig finde, wenn wir anarchistische Diskurse haben, wir diese christliche Mehrheitsgesellschaft explizit benennen als etwas und sehr viel mehr auch über Hintergründe und Sprechpositionen in einem anarchistischen Kontext reden. So von wo kommen die Leute, warum sie sagen sie das, was ist ihre kulturelle Identität, vielleicht auch ihr Glauben. Und das andere ist dann halt so zu kämpfen gegen so diese sehr starken Simplifizierungen von Religion ist scheiße zum Beispiel. Und ich glaube aber, dass wir auch kurz erklären müssen, warum wir diesem Satz Religion ist scheiße, sehr scheiße finden, weil ich aber nicht das Gefühl, dass es die meisten Leute das verstehen.
Also für mich hängt das zusammen mit dem, was du vorher auch gesagt hast, dass wenn ich über diesen Satz mit Leuten diskutiere, ich oft Begriffe höre, die sehr christlich geprägt sind, wie du gesagt hast, mit einer herrschenden Instanz, wo ich einfach zu wenig Wissen oder Erfahrung habe, um einer Person, die jetzt sagt, ich bin religiös, in irgendeiner anderen Form von Religion dazu sagen, ja, das ist ja voll scheiße, weil das ist sicher so wie bei mir in der Kirche, als ich 6 war oder so. Also keine Ahnung, wie das genau aussieht. Für mich hängt das vor allem mit dem zusammen, dass ich das Gefühl habe, das geht, wie zu Beginn, als wir die Begrifflichkeiten geklärt haben, sehr weit auseinander, was die Menschen unter Glaube oder Religion oder Gott oder Gottheit verstehen.
Und es führt auch wieder direkt zum Marsch fürs Leben, der dann Mitte September stattfinden wird. Und wo wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass auch dagegen angekämpft wird, dass Menschen so viel Platz im öffentlichen Raum kriegen. Weil es ist ja schon auch, also ich glaube, das hat auch mit staatlichen Strukturen zu tun, dass das Christentum auch vom Staat geschützt wird, dass der Staat dem Christentum besondere Privilegien gibt, besondere Möglichkeiten, dass zum Beispiel der Staat Steuern eintreibt für die Kirchen. Es gibt ganz viele so Beispiele. Und dass wir auch das gleichzeitig kritisieren und dass wir eine sehr differenzierte Sprache wählen, wenn wir gegen Christenfundis kämpfen.
Ja, meinst du damit sozusagen mehr die Dinge zu benennen, die wir kritisieren wollen, zum Beispiel Homofeindlichkeit oder die im Fall vom Marsch des Lebens einfach die Aberkennung über die Selbstbestimmung über den eigenen Körper statt? Sozusagen zu sagen, scheiß Christenfundis.
Ja, oder zu sagen, scheiß Religion.
Ja.
Weil das passiert definitiv in diesem Kontext, oder? Und das hat für mich schon auch, es ist indifferenziert und kann auch schnell auch rassistische Tendenzen haben, in der Art und Weise, wie das Leute kommunizieren und darüber reden. Weil der neutrale Zustand, der in diesem Gegenteil herrscht von keine Religion, ist eben nicht neutral, da ist immer noch eine christliche Mehrheitsgesellschaft.
Was uns wieder zur Definition von Religion und Glaube bringt, weil lass uns darüber sprechen, ob es okay ist zu sagen, die katholische Kirche ist schlecht oder das Kalifat des Islamischen Staates ist schlecht oder ob wir quasi religiöse Institutionen benennen können und sie analysieren und einfach schlecht finden können, ohne gleichzeitig den christlichen oder muslimischen oder welchen Glauben auch immer sozusagen schlecht zu machen. Weil ich weiß nicht viel darüber, aber ich weiß auch, dass es gibt durchaus Gruppen, die sich für die freie Entfaltung der eigenen Gender-Identität und für Ökologie und für viele, viele Themen, für die ich mich auch einsetzen und das Ganze aus einer religiösen Perspektive machen oder aus einer gläubigen Perspektive machen, wo ich einfach noch keine abgeschlossene Meinung zu habe, aber durchaus offen damit umgehen möchte.
Wow, ich habe wirklich gerade den Artikel in dieser Zeitung gelesen, der war voll gut gewesen. So genauso meine Vorstellung vom anarchistischen Paradies. Weißt du, kannst du das vorstellen?
Was meinst du mit Paradies?
Das ist einfach so mega die Utopie und mega schön ist es da.
Wir kommen schon aus einem christlichen Kontext, oder?
Was meinst du? Ich habe doch nicht mit Christentum zu tun. Ich bin doch Anarchistin.
Naja, wenn du sagst Paradies, dann beziehst du dich doch aus Christentum, weil im Judentum oder gibt es halt zum Beispiel kein Paradies oder in anderen Religionen. Das ist das klare christliche Konzept.
Ihr hört immer noch Infolora am Freitag. Es ist jetzt knapp 7:15 und im Hauptteil war das Thema das Marsch für Leben und der Kampf gegen christliche Fundis. Wir werden dann weiter im Ausblick noch mehr darüber reden, aber zuerst geht's mal zu einem Lied und zwar zu einem Klassiker, Days and Days, Misanthropic Drunken Loner.
My breakfast was straight out the medicine cabinet, a remedy for the aftermath of my habits. Sometimes it's the ones who try to help
that hurt the most. I feel like we're playing tug of war, and I'm the rope, and I'm stretched to the limit, but you keep on pulling in. I'm gonna lose my goddamn mind. I'm gonna lose my mind. Antisocial, call it masturbation. Either way, it's a solo operation. I'm just far more comfortable. Antisocial, call it masturbation. Either way, it's a solo operation. I'm just far more comfortable alone. 'Cause people are ugly and people are hateful, destructive and greedy. We're proud and ungrateful. The world would be so much better off without us. Swallow a polar apple and pill. Compost and training, this great love to film. Distract ourselves to make us feel like we're not just mistakes. Distract ourselves to make us feel like we're not just mistakes. It seems that everybody always has a bone to pick, a promise to break. Never again will I make that mistake of trusting anyone.
Trusting anyone.
Trusting anyone. This is my misanthropic confession. Human beings are a waste of breath, and I exclude myself.
I'm an asshole just like you.
'Cause people are ugly and people are hateful, destructive and greedy. We're proud and ungrateful. The world would be so much better off without us. So swallow a bowl of apple and pill. Compost and training, this great love to fill. Distract ourselves to make us feel like we're not just mistakes.
Das war Days and Days mit Misotropic Drunken Loner. Weiter geht's zum Ausblick. Und wie wir ja schon am Anfang der Sendung gesagt haben, findet der Marsch fürs Leben Mitte September statt. Und zwar gibt es eine Demo, die am 15. September findet die Demo statt und sie findet um 14.45 Uhr auf dem Bahnhofplatz in Bern statt. Ganz wichtig ist, dass es 14.45 Uhr ist. Es gibt noch ziemlich viel Mobilisierungsmaterial, wo eine andere Zeit draufsteht. Und das ist so, weil das Komitee vom Marsch fürs Leben eine Bewilligung für eine Kundgebung auf dem Bundesplatz in Bern gekriegt hat, aber dass sich die Startzeit verschoben hat. Also, bitte erzähl das auch weiter. Der Startpunkt der Demo vom Marsch fürs Leben ist 14.45 Uhr und wir, die dagegen sind, treffen uns um 13.45 Uhr. Am 15. September will ein Zusammenschluss von verschiedenen fundamentalistischen Organisationen zum zweiten Mal einen Marsch fürs Leben auf dem Bundesplatz durchführen, um ihre Propaganda gegen Abtreibung in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Organisationen hinter dem Marsch sind europaweit vernetzt und haben in anderen Ländern Verbindungen zu rechtsradikalen Gruppen, wie zum Beispiel der AfD oder der Identitären Bewegung, die sich alle im Antifeminismus vereinen. Der Marsch fürs Leben setzt auf veraltete Frauensternchen und Geschlechterrollen fernab jeglicher Selbstbestimmung. Frauensternchen sollen unterwürfige Gebärmaschinen sein. Lesbische, schwule, bi- sowie Transmenschen werden als krankhaft angesehen und sollen wegtherapiert werden. Wo immer der Marsch fürs Leben in den vergangenen Jahren auftrat, wurde dieser von Gegenaktionen begleitet und gestört. Auch dieses Jahr wollen wir den Aufmarsch der Fundis nicht unbeantwortet lassen. Für uns ist der Kampf gegen die fundamentalistischen Werte stets verbunden mit einem Bestreben für eine emanzipatorische Welt, in der Diversität der Menschen und deren Lebensweise ein wichtiger Teil ist. Eine Welt, in der man selbstbestimmt und kollektiv organisiert leben kann. Deswegen rufen wir am 15. September in Bern zu einer lauten, kreativen und breiten Gegendemonstration auf, mit dem Ziel, ein hör- und sichtbares Zeichen zu setzen. Dazu haben wir einige Vorschläge von Dingen, die man mitnehmen kann, um Lärm zu erzeugen, zu stören oder eine sichtbare Botschaft zu hinterlassen. Jetzt kommt im Aufruf eine Auflistung. Pfannendeckel, Pfannen mit Stock, Trillerpfeifen, Musikinstrumente, Wasserballone, Glitzerballone, Wasserpistolen, Wecker, Megafon, Kreide, Druckhorn, Papierflugzeuge, Transbis, Schilder, Fahnen. Aber Parteifahnen finden wir richtig doof, Flyer und noch vieles mehr. Und nicht vergessen, der Lärm ist auch für uns laut, deshalb Oropax. Es wird auch ein Anti-Rap und eine Kinderbetreuung geben. Weitere Infos folgen. Die Kämpfe gegen christlichen Fundamentalismus finden während dem ganzen Jahr auf allen möglichen Arten statt. Wir solidarisieren uns mit verschiedenen Gegenprotesten, die in den nächsten Monaten gegen solche Märsche demonstrieren werden. So zum Beispiel vom 2. bis 19. August war die Pro-Life-Tour auf der Jugend für das Leben, Fundi-Wanderung von München nach Salzburg, die fand bereits statt und da gab es auch Proteste. Dann am 15. September ist der Marsch fürs Leben in Bern, wo wir uns alle um 13.45 Uhr auf dem Bahnhofsplatz treffen. Am 22. September ist dann der Marsch fürs Leben in Berlin. Wenn ihr mehr Infos möchtet und vielleicht auch Updates sucht, auf barrikade.info oder bernstelltsichquer.noblogs.org findet ihr weitere Informationen. Außerdem gibt es auch eine Kunstausstellung von Bern stellt sich quer. Die Kunstausstellung zum queer-feministischen Themenmonat gegen christlichen Fundamentalismus findet zwischen dem 1. und 30. September statt und kann jeweils während den Öffnungszeiten der Brasserie die Lore in Bern besucht werden. Die Kunst wird oben im Säli sowie in der Brasserie selber vorgestellt. Dazu gibt es auch am 1.9. eine Vernissage und eine Finissage am 30.9. Auch gibt es hier wieder mehr Infos auf bernstelltsichquer.noblogs.org. Weiter geht es jetzt noch mal ein bisschen mit Musik und zwar von Mojo Nixon, Burn Down the Mall. Mojo Nixon, Burn Down the Mall.
Sitcom, lowest common denominator, shopping mall, marketing strategy from hell. Oh, you ever get that feeling? Well, I got that feeling right now. It's gonna get under my skin. Yeah, so get some gasoline and go burn down the mall. Say it! Shopping center. Oh, I remember the shopping center openings, man. They used to have those big lights shining up. And now, where do the old folks go? Where do the young kids go? What's America? What's America turning into? Mondo, condo, shopping mall. Hell, I said, burn down the mall. Burn down the mall. Oh!
my nerves. Another thing that's getting on my nerves is this national 21 drinking age. Oh, what do you think about that? A bunch of malarkey! Whatever malarkey is, man, it's a whole bunch of it. You know, if Reagan finally gets the war he's looking for, you think he's gonna be drafting 21-year-olds? No, man, they're gonna be drafting 18 and 19-year-olds. But you can't buy beer, can't buy beer. You can get married and screw yourself up real good, but you can't buy beer. You can charge $8 million on the master charge. You can't buy a beer. You can vote for one fool or another, but you can't buy beer, because this is America. America that's run by the lowest common denominator. The money. How many units did you move, Mojo? How many things of apple juice did they sell, huh? Come on, suckers. Come on, feel it. Feel it. Yeah. I've been burning down the mall. I've been burning down the shopping malls.
Das war Mojo Nixon mit Burn Down the Malls. Weiter geht's noch mit einem letzten Hinweis. Und zwar ein Selbstverteidigungsworkshop in Zürich mit Pop Gym. Und das wurde gefunden auf barrikade.info. Und hier der Aufruf dazu. Komm zu diesem kostenlosen Pop-Up-Workshop und lerne einige einführende Fertigkeiten, die dich sicherer fühlen lassen. Wir behandeln die Grundlagen, Stretching, Kondition, Technik und Theorie, mit der Hoffnung, dass die Teilnehmenden sich einige sehr nützliche Grundlagen, die ihnen im Alltag helfen werden, einignen können. Mix das mit etwas Schweiß und etwas Bewegung heraus, kommt eine zugängliche und vertrauensbildende gute Zeit für alle. Ob du Anfängerin bist oder schon etwas mehr Erfahrung hast, komm und trainiere mit uns. Offen für alle Altersgruppen und alle Geschlechter. Wir werden uns bewegen, also sollten die Teilnehmenden Kleidung tragen, in der sie beweglich sein und schwitzen können. Und das Ganze findet am 28. August statt. Das ist diesen Dienstag nach dem Wochenende, 28. August um 18 Uhr im Kochareal, Rautistraße 22. Und mehr Info auf kochareal.ch. Der Workshop wird in englischer Sprache stattfinden und es wird Übersetzung ins Deutsche und Französisch gegeben. Die Location ist nicht rollstuhlgängig. Vielleicht noch eine kurze Erklärung, zu was dann diese Pop-Up-Gym ist, weil das ist ein sehr spannendes Projekt. Die Pop-Up-Gym mit Sitz in Brooklyn, New York, ist eine offene Gym, in dem Leute zusammen springen, rennen, schlagen, rollen, schwitzen und tanzen können. Ein Ort, an dem sich Menschen treffen können, um voneinander zu lernen und starke Bindungen miteinander aufzubauen. Ein Ort, an dem unsere NachbarInnen kommen und Fähigkeiten lernen können, die ihnen helfen können, sich gestärkt zu fühlen und mit Vertrauen und Sicherheit durch die Welt zu gehen. Wir versuchen, die reiche Tapisserie der New Yorker Gemeinschaftsräume durch eine Neuerfindung einer Freizeiteinrichtung zu ergänzen und erweitern. PopGym hat eine Vielzahl von Programmen. Wir bemühen uns, PopGym zu einem sicheren Umfeld zu machen, indem wir sowohl von einem Verständnis der Bedingungen, die uns trennen, als auch von einer interkommunalen Solidarität profitieren und lernen können. Wir wollen uns in den Prozessen der Gemeinschaftsbildung einbringen und gleichzeitig die Notwendigkeit von Praktiken verstehen, die es marginalisierten Gemeinschaften ermöglicht, für sich in der Gemeinschaft zu diskutieren und sich zu entwickeln. Wir versuchen, Menschen dort zu treffen, wo sie gerade sind. Auf dem Weg zum Sport, ohne Kommerzialisierung oder Patriarchat, um uns und unsere Gemeinschaft zu stärken. popgym.org. Also nochmal, 18 Uhr, Dienstag, 28. August im Kochareal in Zürich. Und weiter geht's mit dem letzten Song, Possessed by Paul, There Will Be Nights When I'm Lonely. Yeah.
washing. Yeah. Yeah. Oh, give me your hands. Well, so I may hold. Well, so you may feel this old face and these whiskers. Well, give me your lips. Well, so I may kiss away all that pain, all that comes from damn blisters. Ah, please, oh please, know that I will always love you. And these pictures in my mind, 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 mind. Yes, oh yes, there will be nights when I'm lonely, as we cry ourselves to sleep. Our favorite bar, oh, with all of our friends, oh, the friends that we love. Ah! Oh, and damn, yes, you looking so good.